Hallo Freunde der guten Unterhaltung. Heute wird es eine sehr ernste, aber auch lustige Folge, aber auch tiefgründige Folge. Weil Hannes und ich sind ja lange befreundet.
Sehr lange.
Und wir sind sehr eng befreundet.
Sehr eng. Oh.
Sehr eng. Okay. Und heute wollen wir dem Ganzen mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen und dafür haben wir Claudia bei uns. Hi, wer bist du denn?
Hi, also wie du schon gesagt hast, ich bin die Claudia. Ich bin Beziehungscoach für Einsatzkräfte und ich finde es ganz, ganz spannend, was ihr zusammen macht und habe gedacht, ich unterstütze euch so ein bisschen, mal euren Themen einen Rahmen zu geben.
Wahnsinn. Okay, also heute wird uns richtig auf den Zahn gefühlt. Ich habe schon Angst. Ich habe ja auch, generell ist es ja so, dass irgendwie so in Männerfreundschaften, habe ich das Gefühl, wird gar nicht viel über Gefühle gesprochen. Also ja. Ich kann mich eigentlich an jedes einzelne Mal erinnern, dass wir so ernsthaft über Emotionen gesprochen haben.
Das stimmt und wir, würde ich sagen, reden noch vergleichsweise sehr oft drüber. Wenn ich jetzt über andere enge Freunde von mir nachdenke, habe ich teilweise noch nie mit denen über sowas geredet. Vielleicht mal nach dem 30. Bier, aber da war man dann so betrunken, dass das beide wieder vergessen hatten, aber sonst stimme ich dir dazu.
Würdest du sagen, weil ich denke immer, jeder bräuchte eigentlich so einen, also ich sage jetzt nicht Psychotherapeuten, aber Coach oder irgendjemand, der mit einem über das ganze Mental-Thema redet. Bist du auch der Überzeugung oder gibt's muss man erstmal ein Problem haben?
Oder reichen gute Freunde?
Also erstmal, nein, man braucht nicht erst ein Problem haben und die Freunde sind ein guter Ansatz. Sie sind es nicht mehr, wenn du ein Problem hast.
Ja. Safe.
Okay? Ja. Reden ist immer der Schlüssel letztlich. Nur viele können halt nicht gut reden.
Ja.
Ja, also ich sag mal, es ist ein Unterschied zwischen, ich habe jetzt ein oberflächliches Gespräch, so ein Smalltalk, ja, oder ob ich halt das Deep Dive zulasse.
Ja,
und wenn es um Emotionen geht, die mich selber ja irgendwo beeinflussen, positiv wie negativ, ist es schon ganz cool, wenn ich, wie auch der andere, so ein bisschen weiß, was er mit seinen Worten vielleicht auch anrichten kann. Ne? Mhm. Und nur dann bist du ja bereit, die Tür aufzumachen, wenn das Gespräch sich für dich angenehm anfühlt, ja, weil wir haben alle keinen Bock auf unangenehme Gefühle. Das ist leider das Doofe da dran.
Ja, ich glaube, wir haben diesen Channel, wo wir so richtig so gut miteinander reden können, so haben wir so einmal alle 5 Monate, dass wir so richtig so, wo sich das Türchen öffnet, wo dann so, wo man das Gefühl hat, so in einem Safe Space zu sein und so, oder nicht?
Muss ich drüber nachdenken. Also einmal würde ich trotzdem sagen, dass wir vergleichsweise ziemlich gut darin sind. Deswegen sind wir auch schon echt lange eng befreundet im Vergleich.
Okay.
Alle 5 Monate.
Also weißt du, hast du nicht auch das Gefühl, dass ich, also, dass wir...
Ich würde sagen, früher war es mehr.
Also mehr verschlossen oder mehr zum Reden?
Früher haben wir mehr geredet und je mehr wir jetzt aktuell zu tun haben und je mehr auch Livia und Romina und so, desto weniger ist es.
Also ich sehe das andersrum, weil ich sage, wir haben damals nie so richtig ehrliche, emotionale Gespräche geführt. Wir haben über Sex geredet.
Oh.
Und wir haben über
Sex.
Wir haben über Sex geredet und wir haben über diese ganzen Sachen so geredet, die so, was weiß ich, Reisen oder Business, was auch immer. Aber so richtig dieses so, hallo Hannes, mir geht's nicht gut. Ey, by the way, ich habe dieses Meme getroffen. kennt ihr diese? Wie war die Prüfung? Mir geht's nicht gut. Die habe ich getroffen, die ist total witzig. Kennst du das?
Gut, ich könnte mich beäumeln, ja.
Ja, die habe ich getroffen. Aber egal.
Geht weiter.
Diese Art von Gespräch hatten wir doch ganz lange nicht. So, wie geht's dir? Ey, mir geht's heute nicht so gut. So, und dieses Gespräch hatten wir doch jetzt vielleicht so 2-3 Mal, aber so eher in letzter Zeit, wenn.
Ja, doch, stimmt. Würdest du sagen, weil wir nicht öfter darüber geredet haben oder weil es uns meistens gut ging?
Oh, das finde ich super spannend.
Weil ich meine, wenn ich bin ein sehr glücklicher Mensch, vielleicht habe ich persönlich einfach nicht so oft die Situation, wo es mir nicht gut geht.
Boah, krass.
Und dann ist aber die Frage, das ist dein Ding, Fokus auf dich. Würdest du es mitbekommen, wenn es ihm nicht gut geht?
Mhm.
Musst du beantworten. Kann ich nicht genau sagen. Boah, ich würde schon sagen, du bist gut darin, darüber zu reden. Viel besser als ich.
Also ich bin gut darin, zu reden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit dir oft darüber reden könnte.
Ja.
Ist das
würdest
ein Problem?
Würdest du sagen, dass jetzt so ein bester Freund oder in unserer Beziehung das quasi gut wäre, besonders oft darüber zu reden, oder ist das eher eine Aufgabe für einen Partner oder so?
Es gibt ja kein, es gibt kein zu oft, es gibt höchstens ein zu wenig.
Okay,
ja? Also wann fühlst du dich safe, ihm ein Problem anzuvertrauen. In der Regel nicht, wenn du abgelenkt bist oder wenn es dir eben gut geht. Ja? Wir sind völlig overload, was Ablenkung angeht. Das heißt, entweder nimmst du dir die Zeit, darüber zu reden und einfach mal einen Abgleich zu machen, hey, wie geht's dir? Und vielleicht auch aber dich selber zu fragen, wie geht's mir gerade? Ja, ich meine, dieses Gespräch mit sich selber ist ja auch spannend.
Mhm.
Und erst dann kannst du dich öffnen. Ja, also überhaupt, du musst dir die Frage überhaupt erst mal stellen selber.
Stellst du dir die Frage, wie es dir geht?
Ich mir?
Ja.
Nee.
Krass.
Aber das ist schon so ein Ding, was ich in jedem Bereich habe. Ich denke nicht so viel nach. Ich denke ab und zu und dann merke ich, oh, ich bin eigentlich mit allem happy, es läuft alles super. Und es klingt jetzt vielleicht so, als ob man da was so herausfinden will, was nicht stimmt oder so. Aber ich würde schon sagen, es gibt einfach nicht so viel bei mir. Ich denke auch nicht so tief über solche Sachen nach. Das habe ich schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt. Und dann muss ich halt auch nicht weiter drüber nachdenken.
Aber ich finde es auch nicht schlimm. Also ich meine, wie du sagst, es geht nicht darum, jetzt sozusagen das Haar in der Suppe zu finden, ja, und irgendwie was größer zu machen, als es ist. Nur das Ding ist halt, wenn du erst anfängst, drüber nachzudenken, wenn das Kind im Brunnen liegt, ist halt schwierig, wenn du dann noch nicht so ein bisschen Notfallplan hast. Also im Sinne von, mit wem könnte ich drüber reden und kann ich dann mit demjenigen auch gut drüber reden? Weil bei Paaren ist das Ding oft nicht, dass sie nicht reden, sondern dass sie nicht gut miteinander reden können. Und dann geht beim einen irgendwann der Rollladen runter, weil er sagt, oh, ist mir viel zu anstrengend, das ist immer voll die Diskussion und so.
Ja.
Und der andere hat das Gefühl, er kriegt seine Message nicht los.
Ja,
safe. Ich glaube, ich könnte bei dir...
Du hast es im Übrigen heute schon gemacht, dass du dich gefragt hast, wie es dir geht. Vielleicht unterbewusst.
Ja?
Und zwar im Sinne von, mein Immunsystem ist total runtergefahren.
Ach so, also körperlich auch, meinst du?
Ja, aber das ist das Gleiche.
Ach so.
Ja, wenn das Immunsystem runterfährt, sagt dein Körper gerade, sprich mit mir, beziehungsweise ich spreche mit dir, du hörst nur nicht zu.
Ja, verstehe.
Ja,
warum sitze ich dann hier, Leute? Ich will ins Bett, also. Ja, nee, ich habe, also hier für alle Zuhörer, ich habe ein bisschen Halsschmerzen und so und bin nicht so fit einfach, deswegen.
Wir sind heute ganz sanft.
Ja, wir sind ja
sanft mit dir.
La calme, würde man auch sagen.
Ja. Also es geht einmal um dieses, ich finde, also beim Gespräch, weil es ging ja darum, reicht der Freund oder der gute Kumpel zum drüber reden und muss ich überhaupt drüber reden oder nicht? Ich finde, es ist wichtig, sich überhaupt auszutauschen, weil ansonsten machst du es entweder immer mit dir aus, dann ist die Frage, ob du die richtigen Antworten dann bekommst.
Ja.
Ein guter Freund hat einfach eine gute Sicht von außen auf einen drauf.
Ja.
Und Reden an sich, es tut einfach gut, weil du kriegst es aus deinem Kopf. Ja, es
Safe.
Kann abfließen.
Safe.
Egal, ob positiv oder negativ.
Und ich muss sagen, dein Personal Advice weiß ich auch sehr wertzuschätzen, weil ich erinnere mich doch jetzt an einige Male, wo wir über so vermeintlich oberflächliche Themen geredet haben. Zum Beispiel, also ich bin betrunken, sehr sentimental.
Sehr.
In den letzten sechs Monaten.
Wie war das mit der Diva?
Ja, ich werde richtige Diva, wirklich. Ich bin so emotional und immer. Dann kommen die traurigen, also so dann, ich bin immer so traurig. Und dann,
aber auch Themen, die eigentlich gar nicht so traurig sind, werden plötzlich total traurig.
Ja, und das habe ich auch mal im Podcast erzählt. Dann habe ich mich so mal mit Divya gestritten und dann bin ich zu dir gegangen und dann, aber was soll das jetzt? Und, so. Und dann hast du mir einen Advice gegeben und ich habe es wirklich umgesetzt und ich fand es dann, und dann ging es mir auf einmal wieder gut. Und dann hatte ich einen tollen Abend und das war wertvoll. Also wenn ich zu dir komme, dann fühle ich mich auf jeden Fall gut aufgehoben.
Aber du kommst nicht immer her.
Ja, das weiß ich halt nicht. Vielleicht frage ich mich selbst auch zu wenig so, was so meine Pain Points sind, glaube ich. Vielleicht.
Ja, beziehungsweise ob gibt es etwas, wo du halt einfach gegen eine Wand läufst, in Anführungsstrichen. Mhm. Also kommt das gleiche Thema immer wieder. Mhm. Das ist eigentlich so der Wink mit dem Zaunpfahl. Ja? Wenn du die gleichen Themen immer wieder aufs Tableau bekommst, ist das eigentlich so der Hinweis, okay, hier hast du etwas, wo du gerade nicht weiterkommst.
Ja.
Man kann ein Gespräch helfen, weil der andere vielleicht einen Aspekt reinbringt, an den du noch gar nicht gedacht hast.
Safe.
Ich denke jetzt die ganze Zeit irgendwie nur an Sachen zwischen uns, aber es geht ja eigentlich um generell das Wohlbefinden und so. Ich denke die ganze Zeit an zum Beispiel Streitpunkte zwischen uns.
Ja.
Weil da würde ich sagen, weil ich vor der Folge habe ich drüber nachgedacht, was gibt's. Dann sind mir immer wieder Sachen eingefallen. Dann habe ich sie aber wieder verworfen, weil es eigentlich besser ist und es mich nicht mehr so stört.
Ja.
Aber wenn es jetzt um generell das
Verstehe.
Wohlbefinden... Gut, bei mir gibt es halt nicht viel mehr außer dich, auch wenn sich das krass anhört. So, nein, nix Deepes.
Er hat kein Leben.
Hey. Nein, aber ich habe jetzt ja keine Freundin oder ich habe meine Freunde, aber mit denen spiele ich Spiele, gehe ins Kino und so.
Ja,
und dann habe ich mein Berufsleben und das ist mit dir.
Fair.
Du hast halt Livia. So.
Right,
ist schon ein großer Unterschied, würde ich sagen.
Ja.
Also ich würde, wenn ich jetzt mal mir die letzte Folge von euch so angehört habe, würde ich sagen, das ist definitiv eure Wahrnehmung. Ich habe eine ganz andere Wahrnehmung
auf euch gehabt.
Und zwar habt ihr die ganze Zeit auch davon erzählt, dass ihr oft mit Freunden unterwegs seid und reist und Spaß habt und euer Leben genießt. Das hat man schon rausgehört. Aber ihr habt eine ganz spezielle Verbindung. Mhm. Also auch dieses, also man kann es ja schon...
Ich wollte es selber machen.
Ja, ich meine, ihr seid jetzt kein Paar im romantischen Sinne, ja, ihr habt jetzt keine romantische Beziehung, aber ihr habt mehr als eine normale Freundschaft.
Mhm.
Ihr habt mehr als eine normale berufliche Verbindung.
Ja.
Ja. Und das ist schon so, das war ja auch so mit diesen Fragen, die ihr schon so ein bisschen angefangen habt, mal für euch zu reflektieren, eigentlich auch so ein bisschen die Quintessenz, dass ihr emotional schon, wenn man es positiv ausdrückt, sehr eng miteinander verwoben seid, ergo auch voneinander abhängig. Und das ist jetzt nicht negativ bewertend gemeint.
Ja, ja, nee.
In jeder Beziehung ist man in gewisser Art und Weise voneinander abhängig.
Mhm.
Ja? Und bedeutet aber auch, man schafft sich dieses Umfeld. Und ich glaube, jeder, der in dieses Umfeld reinkommt, der muss sich darüber klar sein, dass er den zweiten Rang einnimmt.
Mhm.
Ja? Also gerade auch, glaube ich, so für Partnerinnen ist das schon eine Herausforderung. Das ist nicht so dieses normale, ich habe, mein Freund hat jetzt einen besten Kumpel, ja, sondern eben, wie im Endeffekt, schön, wie ihr es jetzt gesagt habt, ja, ihr seid euer gegenseitiges Leben.
Ja.
Ihr wohnt zusammen, ihr arbeitet zusammen und das ist schon mehr als Freundschaft.
Das hat Livia auch gesagt am Anfang, weiß nicht, ob ich mit dir darüber geredet habe, dass so, sie hat angefangen, was mit mir zu haben und du warst sofort in ihrem Leben. So, man hat mich geholt, also quasi, sie hat sich mich geholt und du warst sofort dabei. Also sie hat
eins, kriegt zwei. So.
Genau, ganz genau so. Also so war das. Und das stimmt ja auch. Also sie war dann bei mir und dann warst du halt da. Dann haben wir halt zu dritt gechillt. So, genauso, ne? Also,
oder zu viert mit Romina.
Ja, oder ich bin mit Livia frühstücken gegangen, schreibst du in die Gruppe. ne? Also es war ja am Anfang nicht so unbedingt diese Vierer-Kombination, sondern es war erstmal auch wirklich nur die Dreier-Kombination. Ja, finde ich krass.
Ja, das stimmt. Aber es hat sich schon geändert, würde ich sagen. Dann.
Ja, ich würde auch sagen.
So, wir haben es ja dann auch ein bisschen auseinandergezogen und was wir uns immer quasi gesagt haben, da ich vor allem ihm, dass Partner oder Partnerin eigentlich früher oder später an oberster Stelle stehen, oder?
Mhm.
Also, dass wenn man einen Beziehungspartner hat, also ich eine Freundin oder er, Livia oder so, dass das früher oder später passiert, dass das ist so, das Größte im Leben mit Kindern zusammen, aber Kinder gehören ja zur Partnerin, dass die schon irgendwann überholen, da sind wir uns klar, auf eine andere Art.
Das ist spannend.
So in die, ja doch, ich habe das halt immer so gesagt, irgendwann wirst du eine Freundin haben und dann wirst du mir abends absagen für deine Freundin, das ist auch okay, weil das ist halt so Liebe, das ist einfach eine andere Art von Beziehung. Klingt jetzt so wie, oh, das ist mein bester Freund, das ist mein zweitbester Freund, aber eher so von der Priorität, irgendwann ja, vielleicht nicht nach einem halben Jahr oder so, aber das passiert halt.
Das sagt er, seitdem er 14
das
ist.
Das sage ich, seitdem ich denken kann.
Dass er dich von der Angel lässt, sozusagen, oder?
Andersrum.
Es ist nicht unbedingt von der Angel lassen, aber es ist so ein Prio 1 zu Prio 2.
So, es gibt dieses Sprichwort Bros before Hoes und ich sage quasi, es ist andersrum. Nur nicht so mit den Begriffen quasi. Freundin, das ist die Eins im Leben, da kommt man nicht drum rum. Wenn man eine Freundin hat, die man liebt und man hat eine schöne Beziehung, glaube ich. Oder was heißt die Eins, aber so, man kann nichts dagegen tun, dass man lieber abends mit ihr und seinem Kind den Abend verbringt, meistens, als mit irgendeinem Freund.
Absolut. Ich stelle euch aber eine Frage.
Ja.
Wie wäre es, wenn, ich meine, jetzt kommt er ja ganz so, hat sich zumindest angehört, ganz gut miteinander auszutritt. Du hast deinen Standpunkt klar gemacht und ihm damit sehr leicht gemacht. Wie wäre es jetzt aber, wenn seine Freundin dich ablehnen würde und ihn vor die Wahl stellt?
Oh, das ist spannend.
Das ist eine sehr interessante. Also wenn seine Freundin...
Geht ja auch umgekehrt. Also jetzt hat er halt die Freundin, das heißt, jetzt müssen wir die Frage so stellen, wenn deine Freundin dich vor die Wahl stellt, weil sie ihn nicht leiden kann, vielleicht, weil sie ihn auch als Konkurrenz betrachtet und sagt, hey.
Boah, das ist eine krasse Frage.
Also es kommt ja voll drauf an, wann, wenn sie jetzt, nachdem ihr euch 2 Monate kennt
und
sagt, ey, nee, das geht nicht, verlass den, dann hoffe ich, dass du sagst, nee. Nach nee. 2 Monaten?
Ich sag ehrlich, she has to go.
Sie.
Es, ja,
weil
sie
genau das ist nämlich der Punkt, was mir so als Gefühl so, sofort aufkam.
Ja.
dass eine Partnerin sich darüber bewusst sein muss, dass eben vielleicht diese Entscheidung kommen könnte. Dann sagt, okay, dann next.
Nee, aber es ist, also, ne, es ist jetzt, zum Beispiel, wenn Livia und du, ihr streitet euch jetzt, dann ist es jetzt was anderes, das ist komplexer, würde ich sagen. Aber wenn sie jetzt nach 2 Monaten gesagt hätten, nee, ich mag Hannes nicht, sieht schlecht aus, ganz ehrlich. Welch Wert, also, das ist zwar, das kann man, glaube ich, als Außenstehender nicht verstehen, aber so, unsere Leben sind so sehr miteinander verwoben, es ist quasi unmöglich, dass ich einen Mensch irgendwann nicht ranhole, der dann nichts mit dir zu tun hat. Das geht einfach nicht so. Und das Krasse ist ja, meine Freundin hat ja eine beste Freundin, die ist genau das Gleiche. Fast vielleicht sogar noch ein bisschen längere und intensivere Freundschaft. Genau das Gleiche. Wenn ich gesagt hätte, ich mag Romina nicht, hätte nicht funktioniert. Also zum Glück mag ich sie auch.
Deswegen habe ich ja auch die Theorie aufgestellt, das wird nicht lange dauern.
Ja.
Einfach schon mal, um den Kritikpunkt von vornherein im Keim zu ersticken. Aber also das ist einfach so, könnte ein Reibungspunkt sein in so einer intensiven Freundschaft, wie ihr sie habt, weil das eben, es ist ein Stück eure Identität geworden. Ja, das ist nicht nur wie Familie. Man sagt auch, wenn man heiratet die Familie des anderen mit. Also irgendwie muss es passen.
Ja.
Ja, aber du kannst dich zumindest entscheiden zu sagen, oh, wir wollen jetzt nicht jeden Sonntag zu den Schwiegerleuten zum Kaffee oder so. Ja, das kannst du machen. Wenn man jetzt zusammen wohnt, ist das schwierig.
Ja.
Ja, also ich kenne jetzt eure Räumlichkeiten nicht, aber eben gerade sozusagen, wir wollen unser eigenes Nest.
Zum Glück kennst du unsere Räumlichkeiten nicht.
oder fand ich auch ganz spannend, dieses Thema mit dem Bad.
Mit dem Bad,
mit dem Bad.
Achso, mit dem Bad.
Mit dem Bad, also mit dem T-Shirt in dem Bad und so weiter und der Benutzung des Bades.
Total
jetzt stell dir vor, er ist gerade mega an jemandem dran und am Graben und überhaupt und lädt jetzt die zu euch nach Hause ein und sagt, hey, ich möchte aber jetzt gern, dass du das und Zell und jenes machst, weil ich möchte ein gutes Bild abgeben. Und du sagst, hey, hallo, so unsere Wohnung, jetzt chill mal.
Die Situation gab es schon.
Einmal für die Zuhörer, die es jetzt nicht gecheckt haben, mit dem Bart, letzte Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, was mich so nervt. Und da habe ich gesagt, ja, Hannes lässt, wenn er duscht, schmeißt er mal seine Klamotten einfach ins Bad und lässt die liegen. Und wir haben ein sehr kleines Bad. Das heißt, wenn er jetzt da stinkige Socken hinwirft, dann riecht das Bad auch danach. Und genauso auch mit Bartstoppeln und allem anderen. Du ruinierst unser Bad, unsere Küche, du ruinierst unsere Wohnung. Okay, jetzt gehen wir weiter.
Also die Situation hatten wir schon mal.
Erinnerst
du dich in Sydney? Da waren wir zusammen unterwegs und eventuell ist er mit einer Dame dann nach Hause. Und ich war aber auch da und unser Zimmer sah bodenlos aus. Und dann wurde ich vorgeschickt nach Hause, um das Zimmer zu putzen, um dann das Zimmer geputzt zu hinterlassen und unten auf der Couch im Wohnzimmer zu pennen in unserer WG. Also das klappt ganz gut, würde ich sagen.
Wie lange wart ihr da? Wie lange habt ihr da gewohnt, gelebt?
8 bis 10 Monate.
Ah, okay,
in der
also
10er WG.
Nicht so, okay, ah, Alter.
Ja.
Okay.
Oder 9er.
Ja, also ich meine, es gibt Einzelcases, jetzt wie zum Beispiel das, da das funktioniert, aber es geht jetzt hier schon ums Zusammenleben und ich würde sagen, in dem Zusammenleben habe ich dir schon wirklich oft gesagt, dass du das nicht machen sollst. Genauso wie ich auch gesagt habe, mach deinen Koffer nicht im Flur auf, ich stolper da drüber. So.
Ja, ja,
dann machst du das schon.
Gebe ich dir so gern. Es gibt einfach so ein paar Prio-Dinge. So zum Beispiel, wenn ich ihn immer vor anderen ärgere und ihn belastet, das richtig und er würde mir das sagen. Da würde ich es in meiner Pflicht sehen, das zu ändern. Und dann gibt es so ein paar Sachen.
Also hast du schon gemacht oder ist das jetzt hypothetisch gemeint?
Habe ich bestimmt schon mal gemacht, aber das war jetzt kein Ding, worüber wir mal tiefer gesprochen hatten. Und dann gibt es so Sachen wie, es gibt so Eigenschaften, finde ich. Ich hab mal so, irgendjemand hat das mal gesagt, dass er befreundet war mit jemandem und er ist immer zu spät gekommen. Und dann hat er überlegt, ob er die Freundschaft beendet, weil die Person immer zu spät kommt. Dann hat er sich aber gedacht, oh, an unserer Freundschaft und an dem Typ ist so viel gut, das kann er einfach nicht. Und so ein paar Sachen gibt's. Und jetzt in der Wohnung zusammenleben, das check ich sogar. Das würde ich sogar sagen, bin ich eher im Unrecht. So meine Bartstoppeln, meine Socken, man will irgendwo leben, wo es ordentlich ist. Aber es gibt quasi so ein paar Sachen, die muss man so in Kauf nehmen. Jetzt nicht, dass ich die ganze Wohnung ruiniere, da könnte ich mehr machen. Deswegen weiß ich gar nicht, worauf ich mich genau beziehe, weil ich gerade selber gesagt habe.
Ich finde den Punkt, den du machst, eigentlich nicht schlecht. Und ist es ja bei mir eigentlich genauso. Du leerst immer noch deinen Koffer im Flur aus und du lässt immer noch deine schmutzigen Unterhosen auf dem Badboden liegen. Aber es ist ja nicht so, dass ich sag dir jedes Mal, mach's weg. Und ich sag's dir nochmal. Und ich sag's dir nochmal. Und es nervt mich. Aber so ist es, als ob das jetzt irgendwas an unserer Freundschaft ändert.
Das heißt, du nimmst einfach in Kauf, dass du gebetsmühlenartig immer das Gleiche machst und er ist halt einfach.
Ja, genau, so eine Sisyphos-Arbeit, aber es ist aber auch immer dasselbe. Hannes macht es weg. Nie, Hannes, wir müssen reden. Bitte kümmere dich drum, das belastet mein Leben. Das gab es ja nicht.
Hoffentlich denkst du jetzt nicht ernsthaft, ich toleriere, dass du
das
machst.
Ja, das ist alles, was bei mir gerade ankommt.
Ja, ich fand das eben auch sehr spannend, weil es so ein bisschen verknüpft ist mit diesem, aufgemacht habt ihr das Thema eigentlich in der letzten Folge ja durch dieses, was ist männlich von der Gestik her. Mhm. Ja? Du hattest zum Beispiel gesagt, fand ich sehr spannend, dass du dir überlegst, wenn du irgendwas aufhebst, wie das rüberkommt oder wie das aussehen könnte.
Also was aufheben, wenn ihm was runterfällt und er quasi jetzt den Arsch rausstreckt, um sich um das aufzunehmen. Wir müssen ja immer noch erklären, weil wir haben ja Podcast-Zuhörer und die kennen ja nicht alle Folgen, deswegen müssen wir immer erläutern, was so gemeint ist.
Ihr habt, ich meine, in einer Beziehung, egal auf welcher Ebene, übernimmt man immer eine gewisse Rolle. Ja?
Oh.
Und, das ist geil.
und darauf würde ich jetzt so gern ein bisschen hinaus und würde gerne mal wissen, wie ihr eure Rolle so seht und vielleicht wie ich sie in euch sehe, wo ich euch ja jetzt nicht persönlich näher kenne.
Also du fragst jetzt quasi als unser Beziehungscoach,
wer ist der männliche und wer ist die weibliche Rolle?
Wer gibt jetzt hier eher männliche Energien? Weil
ihr beide habt eine Freundschaft, die, sage ich jetzt mal, eine beziehungsähnliche Ebene hat. Mhm. Ja, ohne das romantisch jetzt mal, also ja. Das lassen wir natürlich außen vor. Soll bedeuten, ihr funktioniert deshalb sehr gut, weil ihr genau diese Ergänzung zueinander seid.
Das heißt, einer von euch, uns ist der maskuline Mann?
Einer von euch erfüllt diese feminine Rolle.
Mhm.
Was ist eine feminine Rolle? Es hat nichts mit dem Geschlecht Frau zu tun, sondern eine feminine Rolle bedeutet, derjenige sitzt auf dem Mutterstuhl, der nährt den anderen mit Informationen, mit Geborgenheit, der guckt, dass dem gut geht, dass er alles hat, der plant sozusagen die Reisen, der macht, der hat auch, der eröffnet das Gespräch. Und diese Personen in einer Beziehung sind aber meistens auch die, die als erstes ihre Energie verpulvern.
Mhm.
Und die anderen, die sagen, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und die sind so ein bisschen das Pony in der Beziehung. Ja, die bringen den Spaß rein, die machen, die sind zum Beispiel oftmals auch ganz tolle Papas, weil die diesen Spielcharakter mit reinbringen. Die können noch Leichtigkeit leben, müssen aber manchmal eben dann auch vielleicht Entscheidungen treffen, die unangenehm sind, wie auch immer. Also das könnt ihr für euch entscheiden. Ich habe jetzt niemandem von euch eine Rolle zugehört, aber ihr könnt euch im Stillen selber mal überlegen. Ja.
Also ich muss auch sagen, ich habe auch eine Meinung dazu.
Okay, du fängst an und dann du.
Ja, okay.
Also ich kann jetzt nur das mit einbeziehen, was ich aus der letzten Podcast-Folge mir rausgezogen habe. Ja. Da ging es nämlich genau um dieses Thema Emotionen. Ganz spannenderweise hast du gesagt, ich habe gar keinen Zugang zu meinen Emotionen.
Ich schwanke da immer und manchmal denke ich, vielleicht habe ich einen extrem guten Zugang zu meinen Emotionen, aber sie sind einfach nur extrem gut und ich glaube das nicht.
Du hast gesagt, du bist nicht emotional.
Genau,
so, also nicht negativ nicht, emotional, nur positiv. Genau, es war dieses mit diesem Diva, ja, dieses Diva-Thema. Ja. So wäre es so ein bisschen die Diva oder ihr könnt auch ab und zu Diva sein. Du hast ihm das zugesprochen, hat gesagt, nee, ich bin nicht emotional.
Mhm.
Ja? Emotional heißt, also so wie du es gesagt hast, hat sich für mich so angehört wie ich bin nicht so zickig oder was, ja. Also ich bin da abgeklärt, ich kann da strukturiert und rational sein. Hm. Witzigerweise, als ihr die eine Frage dann beantwortet habt mit diesem, ja, was würdest denn du jetzt machen, wenn ich sterben würde?
Mhm.
Und da hat man bei dir sofort gemerkt, ja, aber ich hätte jetzt schon gehofft, dass du dann traurig wärst. Das ist emotional. Du möchtest einen Platz bei ihm
schlimm,
einnehmen.
Ganz schlimm, wenn so
ja?
paradoxe Aussagen einem so vorgedingst werden.
Ja. Und das finde ich total schön, dass du sehr wohl Zugang zu deinen Emotionen hast, weil das wichtig ist.
Ja.
Und ich glaube aber trotzdem, dass du ein Typ bist, der sich auch ganz viel selber versagt. Einfach nur, weil du im Kopf hast, das ist vielleicht nicht das, was andere von mir sehen wollen. So das Selbstbild. Huh. Ist jetzt einfach mal nur eine Hypothese in den Raum
würdest
gestellt.
Würdest du dem zustimmen?
Boah, okay. Ich muss sagen, ich finde, es trifft den Nagel auf den Kopf, aber mit einer Aussage würde ich gerne nochmal bestärken. Nämlich, ich glaube, Hannes hat einen ganz wunderbaren Zugang zu seinen Emotionen. Er kann dir von kleinteilig bis großteilig quasi sagen, was er fühlt. Also das ist wirklich intensiv. Er kann total, du gibst ihm etwas und er sagt sofort, gut, schlecht, fühlt sich toll an, fühlt sich blöd an. Und er kann das total ausleben in kleineren Sachen. Und ich glaube, bei größeren Sachen spürst du es ganz genau so, du hast nur manchmal nicht den Mut, dazu zu stehen, dass du dich so fühlst.
Zum Beispiel?
Du fühlst dich in einer Gesamtsituation unwohl, mit einer Person zum Beispiel. Aber anstatt, dass du quasi diesem Gefühl den Raum gibst, da zu sein, entweder leugnest du es dir selber vor, dass du es gerade okay findest, oder und ändern tust du dann in der Situation sowieso nichts, um es jemand anderem recht zu machen, weil die Veränderung irgendwie aus deiner Komfortzone raus wäre. Also quasi bei großen Dingen vertraust du dir selber nicht, diese Entscheidung dann durchzuziehen, obwohl du dich so fühlst. Checkst du vielleicht?
Also ich check's, ich wusste nur nicht, dass das, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in so einer Situation und ich fühle mich nicht wohl, ändere aber extra nichts, weil ich es der Person recht machen will oder so, dann wusste ich jetzt nicht, dass das was mit Zugang zu seinen Emotionen zu tun
absolut.
Hat.
Absolut, du schneidest ja deinen,
also du ich weiß ja, dass ich mich nicht wohlfühle.
Du schneidest dir praktisch, ja, das ist richtig, aber wenn du in dem Moment
dann ist,
aber nicht danach handelst, sagst du dir selber, meine Emotion ist nicht wichtig.
Okay, das stimmt. Das stimmt, das mache ich.
Dass du es spürst, dass du dich jetzt gerade nicht wohlfühlst in der Situation, ist der erste Schritt. Mhm. Ja? Also manche spüren sich ja gar nicht.
Ja,
wenn manche so völlig von sich abgekapselt sind, so eine Leere in sich spüren, selbst wenn die augenscheinlich vielleicht erfolgreich oder eigentlich glücklich sein müssten und sagen, aber es sind ganz viele, die das Mitte ihres Lebens irgendwann, deswegen machen viele so eine 180-Grad-Wendung zwischen 30 und 40. Ja. Die sind genau an diesem Punkt. Wenn du in deinem Leben in einer hohen Geschwindigkeit unterwegs bist, überall den Haken dran machst, dann bist du maximal abgelenkt und verwechselst das mit Erfolg, mit Erfüllung. Mhm. Ja, so. Und wenn dir ganzen Haken dran gemacht sind und dann sich irgendwann so ein gewisses Level einstellt, sind ganz viele mit dieser Stille dann im Leben völlig überfordert. Und diese Stille kannst du dann ausfüllen, wenn du weißt, okay, ich höre einfach mal in mich rein, was ist denn da gerade los? Mhm. Wenn du das aber nicht kannst, viele können nicht in sich reinhören, die wissen gar nicht, wie das funktioniert. Ja, die haben keinen Zugang eben zu ihren Gefühlen. Die wissen nicht, was spricht eigentlich gerade aus mir raus. Und das ist exorbitant wichtig. Wenn du nämlich mit dir selber nicht reden kannst, kannst du es auch nicht mit jemandem im Außen.
Und wenn es, weil ich habe darüber schon nachgedacht und ich kam immer wieder zu dem Entschluss, okay, es gibt Situationen, die sind jetzt auch nicht ultra häufig, aber da fühle ich mich nicht so wohl und dann sage ich es nicht oder spreche es nicht an, weil dann muss ich mich so überringen, das zu machen und ich fühle mich nicht wohl dabei und ich habe Angst oder so. Und dann denke ich mir, okay, es ist zwar in der Situation blöd, aber overall finde ich es nicht so schlimm und ich glaube, diese Überwindung darüber zu sprechen, weil es geht jetzt nicht um so diepe Situationen wie eine Beziehung zu einem ganz wichtigen Menschen oder so, sondern eher um so nicht so diepe Sachen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Und dann denke ich, okay, diese Überwindung würde mich mehr belasten, als das einfach in Kauf zu nehmen. Nicht alles ist perfekt. Ab und zu habe ich halt einfach so Situationen. Und es belastet mich nicht in meinem Leben, wenn die Situation vorbei ist, dann sitze ich nicht auf der Couch und breche mir den Kopf, weil die Situation so schlecht war. Genau, und dann denke ich mir, okay, das jetzt in Angriff zu nehmen und diese Überwindung, ich mag das einfach nicht. Das ist so ein bisschen meine Lösung oder mein Ansatz, wenn das macht Sinn.
Das ist deine Strategie, damit
umzugehen. Meine Strategie, genau.
Ja. Ich verstehe den Ansatz 100%, also jetzt, wo wir drüber reden, wir reden das erste Mal, by the way, jemals darüber, obwohl es eigentlich über viele Ecken schon mal präsent war in unserem Leben, dieses Thema. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht dieses aus der Komfortzone rausgehen ist halt irgendwie anstrengend für dich und klaut dir Kraft und es löst auch negative Emotionen aus. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass quasi du verletzt dich selbst, weil es zu anstrengend ist, aber vielleicht musst du halt den Muskel quasi trainieren, der dir das so anstrengend macht.
Aber findest du nicht, dass ich den seit 3 Jahren sehr intensiv trainiere? Also vor 3 Jahren habe ich mich nicht getraut, per Telefon einen Videograf zu fragen, ob er für uns filmen kann. Und jetzt waren wir gestern mit 2 Investoren am Tisch und haben ihn nach Millionen gefragt und war keine Sekunde aufgeregt.
Yeah.
Ich denke mir nur, okay, ich muss es nicht in jedem Bereich machen. Ich gehe schon für Videodrehs so aus meiner Komfortzone, spreche irgendwelche fremden Leute an, stehe nackt in einer U-Bahn-Station ohne Unterhose, führe super wichtige Gespräche. Bezahle super viele Gehälter, habe da viel Verantwortung.
Ja,
okay, und dann gibt es aber diese Situation, wo ich denke, okay, scheiß drauf.
Ja, das,
da habe ich jetzt nicht die Kraft für und es stört mich auch nicht so.
Stimmt, wir haben dieses Gespräch eigentlich indirekt schon mal geführt und eigentlich kamen wir jedes Mal wieder zu dem Schluss, also du machst da eine super Entwicklung, das stimmt. Und die Entwicklung sehe ich auf jeden Fall auch.
Und die ist ja auch wichtig. Also diese, ja, du musst nicht alles vom ersten Tag an wissen können oder wie auch immer. Und ich glaube, dieses Filtern nach, ist es jetzt wirklich wichtig und essentiell oder eben nicht, finde ich auch super gut.
Mhm.
Das Thema mit dem Zugang zu Gefühlen und wann lasse ich sie zu und wann lasse ich sie nicht zu, hat natürlich auch eine gewisse Priorisierung, die du voraussetzen musst. Was ich einfach so vom, wenn ich euch zwei erlebe, feststelle, ist einfach, dass du immer sehr, du gehst immer erstmal so ein bisschen einen Schritt zurückgefühlt und überlegst erstmal. Und dann aber auch sehr bedacht und sehr mit sehr viel Weitblick. Und ich denke, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt. Du hattest auch das letzte Mal angesprochen, wie du aufgewachsen bist, ja, als also mit Geschwistern, aber ohne Papa, habe ich es richtig verstanden?
Genau. Ja.
Und ich glaube, das macht schon einen Unterschied, wie viel Verantwortung auf Emotionsebene bin ich bereit zu tragen. Deswegen dieses Bild mit dem Mutterstuhl würde ich definitiv dir zutragen. Warum? Du hast einen sehr, sehr großen Bezug zu deiner Mama. Und die Orientierung, ich meine, Jungs, wenn sie in die Pubertät kommen, ist, die brauchen eine männliche Bezugsperson. Das muss jetzt nicht der Papa sein, es kann auch eine andere männliche Bezugsperson sein, aber sie muss da sein.
Ja.
Wenn die nicht da ist, wo ziehst du dir deinen maskulinen Bezug? Von deiner Mama. Weil deine Mama muss beide Seiten erfüllen in der Familie.
Ja,
100%. Hat die auch. Ist bei jeder alleinerziehenden Mama so. Ich bin auch alleinerziehend.
Ja.
Und genau das ist der Punkt. Frauen übernehmen ganz, ganz häufig und viel zu oft diesen maskulinen Part und dann finden die den Weg da nicht mehr raus. Und deswegen haben wir im Moment das Problem in Beziehungen häufig, dass wir sehr, sehr maskuline Frauen haben und die Männer dann gar nicht mehr in ihre Maskulinität kommen können. Ja? Das heißt, es matcht dann eigentlich nur noch mit einem femininen Mann. Mit femininem Mann meine ich, dass das jemand ist, der dann zum Beispiel zur Diva wird oder der völliger Overthinker ist, nicht mehr entscheidungsfähig ist, sich nicht binden will, etc. pp.
Ja.
Und ich finde, dass du einfach so jemand bist, der sagt, also ich hab da schon drüber nachgedacht. So, ich habe da sozusagen meinen Plan schon. Ich denke vielleicht auch für den anderen mit. Oder ich möchte vielleicht diese männliche Bezugsperson sein für Menschen, die mir nahestehen. Ob das die Partnerin ist, ob das vielleicht deine jüngeren Geschwister, dein jüngerer Bruder oder so ist. Ja?
100%. Alter, krass. Ich finde, das trifft voll auf den Kopf. Also ich finde das wirklich verrückt, dass du das aus einer Podcast-Folge rausgehört hast. Also das ist... hat für mich ungefähr ein Jahr gedauert, da so drüber nachzudenken, halt so, dass ich zu dem Schluss komme, so dass, also ich merke jetzt gerade auch erst, dass mir diese männliche Bezugsperson in meiner, als ich groß geworden bin, so gefehlt hat und ich merke auch, was das mit mir gemacht hat. Also ich glaube, dieses ganze Thema Verantwortungsbewusstsein, Problemlösungsfähigkeit ist bei mir, glaube ich, sehr ausgeprägt, sehr, sehr stark und auch Verantwortungsbewusstsein für mich selbst sind fast ein bisschen zu viel. Also ich habe, wenn ich ein Problem habe, ich würde nie meine Mutter anrufen oder ich würde nie meinen Papa anrufen. Ich würde überhaupt niemanden anrufen. Ich kläre das mit mir selber.
Also genau, weil du niemanden belasten willst. Weil du ja die Mutterrolle übernimmst. Das heißt, du sorgst für die anderen.
I guess.
Das Problem ist, wer sorgt für dich?
Scheiße, Mann. Alter, krass. Okay. Ja.
Und deswegen...
Ja, du hast das quasi dasselbe gesagt.
Also ich habe wirklich... Ich kann... Ein Haken nach dem anderen hinter diese Aussagen setzen. 100%. Ich habe mich da gerade sehr gesehen gefühlt.
Also was würdet ihr denn denken, welche Rolle wer bei euch in der freundschaftlichen Beziehung einnimmt?
Komm, Jerry, fang an.
Also du hast ja ein paar Punkte genannt, die jetzt eher so männlich wären und die eher weiblich wären. Und da geht es ja hauptsächlich um dieses so beschützende Entscheidungen und so weiter. Und ich muss sagen, es gibt doch einen recht gesunden Mix, würde ich sagen, weil... Er macht zum Beispiel Reiseplanung. Kann ich gar nicht. Ich laufe ihm auf unseren Reisen einfach immer so hinterher. Na, Hannes, wo müssen wir denn jetzt lang? Wer weißt du, welches Gleis? Genau so. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt irgendeine unangenehme Situation zu klären gibt, irgendein ätzendes Telefonat mit einem Vermieter, der sauer ist oder was auch immer, das mache alles ich. Oder wenn er angerufen wird von jemandem auf seinem Handy, wo er weiß, es ist ein Streitgespräch, das mache ich. Wenn ich es kann. Das kann natürlich
Nachbarn sind wütend auf uns und klingeln an der Tür, er geht an die Tür.
Genau.
So.
Also es ist spannend, wie klärst du sowas? Auf welche Schiene gehst du mit dem? Wenn dir jetzt jemand an der Tür klopft und wie fängst du sowas ab, wenn dir jemand mit Groll entgegenkommt? Also kommst du denen dann mit Zahlen, Daten, Fakten, weil es ist noch nicht 22 Uhr und deswegen darf ich so laut sein, wie ich möchte? Oder kommst du mit...
Also ich würde sagen, ich bin recht gut im Argumentieren generell, aber ich bin sehr gefasst. Also mich kriegt man eigentlich nicht böse. Wenn ich mal sauer bin, dann muss schon irgendwie, dann müssen viele Sachen zusammenkommen oder so.
Mhm.
Aber
ich würde schon sagen, du löst es immer so, wie es für dich logisch ist. Und du denkst quasi nicht nach, wieso könnte es für den anderen störend sein? Zum Beispiel die Nachbarn beschweren sich, weil es laut ist.
Ja.
Und für Jeremy macht es keinen Sinn, dass sie sich beschweren. Und ich sage, hey, guck mal, wenn vielleicht, die sind halt aus einem anderen Holz geschnitzt, vielleicht stört die das, dann denkst du schon aus deiner Perspektive, aber kriegst es dann trotzdem gut hin, die Perspektive gut rüberzubringen.
Wie würdest du denken, dass eine Person, die die Geborgenheit zu Hause beschützt, reagieren würde? Es ist euer Zuhause. Wir haben jetzt die Situation, da klopft jemand wütend an der
Stimmt,
Tür.
Stimmt, 100%, da würde ja die Mutter hingehen.
Absolut, okay, absolut. Ja, also da, genau das Checkst ist du? Es. Man sagt ja so, ich sehe in seinem Blick, nein. Man sagt ja auch, der Mann baut das Haus, die Frau macht ein Zuhause daraus. Ja, so. Das heißt, dieses Beschützen, in dem Sinne, du beschützt jetzt in dem Fall euren Safe Space. Ja. Er, wenn ihr jetzt nach draußen geht, er beschützt jetzt zum Beispiel, dass jeder der Familie, der Entenfamilie, die hinten dran hängt, sozusagen mitkommt. Ja, dass jeder seine Dokumente hat, dass alle zur richtigen Zeit am Zug oder am Flieger sind. Ja. Ja? Insofern würde ich schon sagen, vom Rollenbild her übernimmt er eindeutig diese strukturierten Themen, führt in Anführungsstrichen in der Hinsicht, was nicht heißt, dass du nicht führen kannst. Ja? Aber wenn es um die Emotionsebene geht, weil wenn dir jemand mit Prass entgegenkommt, das souverän zu lösen, schaffst du nur, wenn du denjenigen auf der emotionalen Ebene auch wieder abkühlen kannst. So, wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel sehr im Kopf ist, sehr im Ratio ist und da kommt einer mit Wut an, der wird den nicht abholen. Weißt du, was ich meine? Und das ist so ein bisschen dieses, das ist einfach deine Stärke.
Das heißt, was du sagst ist, das finde ich jetzt super spannend, weil du sagst immer mütterliche Energie, aber was du damit meinst, ist eigentlich, Dominanz ist das falsche Wort, aber quasi Geborgenheit schaffen.
Ja, richtig. Und das ist eine feminine Energie. Wie gesagt, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, welchen Ansatz, welche Strategie hast du, welche Skills oder Ressourcen greifst du auf, wenn es ein Problem zu lösen gibt. Und da gibt es einfach verschiedene Strategien und die kannst du mehr einen Charaktereigenschaft zu sprechen oder der anderen. Ja, so ein, es ist ein Typus. Aber das ist ja auch, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben beide Anteile in uns. Und je nachdem, was ich öfter raushole, ja, ob ich das eben brauche oder nicht, ja, wenn er für dich, sag ich mal, den anderen Part abdeckt, musst du ihn ja nicht rausholen. Du könntest ihn rausholen, wenn er nicht da wäre. Ja, dann müsstest du praktisch diesen Part, den er abdeckt, eben auch abdecken. Ob der dir jetzt besser oder schlechter gelingt, sei mal dahingestellt. Das heißt ja nicht, ich jetzt als alleinerziehende Mama kann auch beide Bereiche abdecken, aber einer sagt mir einfach nicht so zu. Verstehst
Holy
du?
Holy shit. Okay, ich
versteht ihr, worauf ich hinaus möchte?
Boah, okay, mir wird gerade einiges klar. Aber sag doch mal, was würdest du denn sagen? Also,
ich habe gerade schon drüber nachgedacht, ich kann es nicht so gut gerade zusammenfassen. Ich glaube, ich kann nicht so viel drüber sagen. Also wenn ihr was sagt, verstehe ich es und ich sehe es dann auch. Aber von mir selbst kommt da nichts.
Ja, ich habe mich...
Ich habe aber auch nicht drüber nachgedacht. Keine Sekunde in meinem Leben.
Ich habe mich immer gefragt, ich fühle mich in der Viererkonstellation oft, bin ich recht ernst. Und ich habe mich gefragt, warum das ist. Weil wenn ich mit Livia alleine bin, bin ich sehr goofy. Und ich glaube, es ist, weil ich diese mütterliche Energie sowohl für Romina habe und ich habe die auch für dich und ich habe sie in gewissen Teilen auch für Livia. Und wenn alle drei zusammenkommen, da fühle ich mich wie der, also eigentlich eher wie der Papa oder wie die Mama, was auch immer, ist mir egal. Aber auf jeden Fall so, als würde ich so diesen Raum schaffen müssen für jeder fühlt sich gut, jeder fühlt sich geborgen.
Du nährst die anderen.
Genau, ich habe mich immer gefragt, warum ist das so, dass ich mich... Es ist ganz schwer für mich, so richtig kindisch zu sein mit euch. Weißt du, ich bin nämlich eigentlich, ich kann kindisch sein, aber ich bin es einfach nicht in dieser Viererkombination.
Weißt du, wann du das wirst? Das, was ich vorhin gesagt habe, wenn jemand für dich diese Rolle übernimmt, dann kannst du dich fallen lassen und dann kannst du dieses Spielerische rausholen, weil wir können das nur, also wenn wir erwachsen sind, können wir dieses Verspielte nur noch rausholen, wenn wir das Kind in uns rauslassen. Wenn du das Kind in dir rauslassen kannst, bedeutet das, du gibst in dem Moment dein erwachsenes Ich mal kurz auf.
Ja? Und wie könnte man im Alter von 21 Jahren also, wie könnte man da so eine Bezugsperson finden?
Weil, die suchst du dir ja schon.
Kann sein, dass ich mir die suche, aber es ist ja natürlich super schwer zu finden, wenn ich generell, ne, also in der heterosexuellen Beziehung, glaube ich, ist es nicht, du findest ja nicht, ich bin ja immer der, der gibt. In jedem einzelnen Verhältnis bin ich ja immer der, der
gibt. Ja, und da gibt es genau zwei Möglichkeiten, welche Art von Menschen du anziehen wirst, die auf deinem Radar überhaupt erst erscheinen. Und zwar sind es entweder Leute, die genauso gestrickt sind wie du oder die deine Energie nehmen. Okay? Also entweder wirst du, wenn du jemand bist, der der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sich um andere zu kümmern, sage ich jetzt mal. Ja? Dann wirst du mit Menschen in Resonanz gehen, sprich sie sympathisch finden, auf sie zugehen aktiv beispielsweise, mit ihnen ins Gespräch kommen wollen, sie kennenlernen wollen, wenn das jemand ist, der ähnlich ist, einfach weil du dann die Intention hast, ich kann mich da entspannen, weil das jemand ist, für den brauche ich die Verantwortung in dem Falle dann nicht übernehmen.
Ja.
Oder umgekehrt, du wirst jemanden anziehen, der von dir profitiert, dass du diese Rolle übernimmst.
Aber gut, die Leute, die von dieser Rolle profitieren, habe ich ja reichlich um mich.
Also ja, und das, genau aus dem Grund hast du sie reichlich um dich. Jetzt stell dir vor, du veränderst dich. Wir hatten es mal ganz am Anfang ganz kurz von Veränderung und Verlassen der Komfortzone etc. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel feststellst, das ist mir zu anstrengend, ich muss da was ändern, ich muss meine Rolle vielleicht anpassen, weil ich gebe meine Ressourcen.
Ja.
Ja? Dann wird nämlich genau das passieren. Dann fängt an, das System zu kippeln, ja, es wird sich neu ordnen, weil plötzlich diejenigen, die von dir profitiert haben, von deiner Rolle profitiert haben, sagen, ja, wie jetzt? Es werden Konflikte aufkommen, damit genau das bereinigt wird. Genau dieser Ausgleich wird sich dann von alleine finden. Dann werden eben Menschen aus deinem Leben gehen, deswegen trennen sich Menschen auch. Aha. Nicht, weil sie dich plötzlich nach 5 Jahren denken, oh, eigentlich finde ich den jetzt gar nicht mehr so cool, sondern weil sich genau diese Energien verschieben.
Aber bedeutet das nicht so indirekt ein bisschen, dass diese Menschen nur mit ihm sind, weil sie von ihm profitieren?
Teilweise schon. Es wird mit Sicherheit Menschen in seinem Umfeld geben, die ganz natürlich ist das unterbewusst. Hat ja keiner auf der Stirn stehen. Aber wenn ihr mal so ein bisschen in euch geht und mal überlegt, was für Freunde ihr um euch habt, werdet ihr mit Sicherheit welche finden, die einfach davon profitieren, dass sie mit euch befreundet sind und welche, die auch euch was in dem Sinne zurückgeben. Von der Energie her zurückgeben.
Also,
wie ihr zum Beispiel. Ich meine, ihr könnt euch ja auch mal fragen, warum seid ihr gerade mit euch befreundet? Warum nicht mit jemand anderem aus eurem Riesenfreundeskreis?
Also ich muss sagen, ich finde das Wort profitieren, es trifft es nicht ganz auf den Punkt, weil ich gebe auch sehr gerne. Nur halt nicht die ganze Zeit. Also es fehlt mir dann an manchen Stellen einfach so dieses. Ich bin halt wirklich so, würde ich sagen, so 96% bin ich gebend. So ist ich und dieses ist mir einfach zu viel. Ich fühle mich noch zu, ich habe den inneren Drang, kindlicher zu sein, als ich jetzt gerade bin, und ich habe aber gar keinen Channel, wo ich das sein könnte. Es kommt auch durch die Arbeitswelt auf jeden Fall, weil jeder so, ne, in der Arbeitswelt ist es gerade generell so, jeder sieht in uns die Top 10 Founders und bla bla bla, da bist du sowieso immer der so, du hast immer Verantwortung und groß und, aber so auch privat, das ist mir einfach zu viel, aber ich gebe sehr gerne, aber so, und jetzt komme ich auf die Frage zurück, wer könnte es sein, der mir quasi diesen Raum schafft, um kindlich zu sein?
Jemand, der dir was zurückgeben kann, und das wirst du daran merken, ob du nach der Zeit mit demjenigen dich besser fühlst oder nicht. Und das hast du auch heute schon gesagt. Wenn du mit ihm gesprochen hast, hast du dich danach oft besser gefühlt. Er ist auf jeden Fall eine Person, der dir was zurückgibt. Und trotzdem profitiert er auch irgendwo von dir. Deine Art, dich in eure Beziehung einzubringen, macht es ihm leicht. Wenn er eben, wie gesagt, ohne dich wäre und sich in seinem Leben um Dinge kümmern müsste, die du jetzt im Moment abdeckst, wäre das für ihn schwerer. Ja? Das heißt, es würde auch bedeuten, wenn ihr euch aus welchen Gründen auch immer irgendwann mal auseinanderleben würdet oder eben es kommen.
Da muss ich dem Nachbarn die Tür aufmachen.
Genau, da musst du dem Nachbarn die Tür aufmachen. Und du musst dich damit auseinandersetzen.
Ja.
Und dann gibt es 2 Möglichkeiten für dich. Entweder findest du eine Strategie, deinen Umgang damit zu finden, oder du wirst wieder eine Person in dein Leben ziehen, der du diese Aufgabe überträgst.
Darüber habe ich sogar schon oft, oder nicht oft, aber ein paar Mal nachgedacht. Weil ich habe überlegt, kann man das immer so lösen, indem man es einfach umgeht? So wie nicht lernen wollen für Hausaufgaben abschreiben. Mhm. Alles, was ich nicht wollte in meinem Leben, habe ich dann noch einfach nicht gemacht.
Ja.
Und es hat immer super geklappt. Und ich dachte mir so, irgendwann mal muss ich doch an den Punkt kommen, wo es nicht klappt. Also ich habe quasi mein ganzes Leben immer so gelebt, ich mache nur Sachen, die ich will. Wenn ich was nicht machen will, wie an die Tür gehen, weil es mir unangenehm ist, oder nicht lernen, weil ich Lernen hasse, oder nicht die Strafarbeit schreiben, oder mir fallen jetzt nur so Schulsachen ein. Aber es gibt ganz viel. Und bei den meisten Sachen habe ich es dann irgendwie hingekriegt. Hat das was damit zu tun, was du gerade meinst, mit dem wieder jemanden suchen oder irgendeine Strategie
absolut,
finden?
Absolut, ja. Absolut.
Ich glaube, meine Lösung ist halt beides. Entweder eine Strategie oder Aber es ist keine Lösung, es einfach langfristig zu machen.
Es ist schon deine Strategie und in dem Falle ist es dann auch für dich in dem Moment die Lösung. Aber das wird nicht eine Strategie sein, die du dein ganzes Leben lang durchziehen können wirst. Es sei denn, du bist so geschickt, immer wieder Menschen zu finden, die das für dich ausführen. Ganz häufig ist aber eher der Fall, dass wir die Themen so lange eben um die Ohren geschlagen bekommen. Sie werden bei jedem Mal, wo du sie nicht löst, größer. Also wenn wir es wieder auf diese Beziehungsebene bringen, ja, wenn viele sagen, warum kriege ich immer wieder die gleiche Sorte Partner, mit denen es irgendwann schwierig wird.
Ja.
Weil du dann ein Muster dahinter nicht gelöst hast. Und dann musst du, wenn der Pain irgendwann so groß ist, musst du irgendwann deine Strategie ändern, aus der Komfortzone raus, eine neue Routine etablieren, mit der du zum Beispiel mit Problemen umgehst oder eben jemanden zu finden, der dir auch mal was zurückgibt, ja, bis du das für dich gelöst hast. Ansonsten schickt dich dein Körper irgendwann auf die Bretter. Also wenn er das Problem nicht gelöst bekommt, mit seiner Energie besser zu haushalten, entweder findet er jemanden, der ihm so viel zurückgibt, dass praktisch die Balance gehalten ist, oder er fängt irgendwann an, sich selber darum zu kümmern. Soll bedeuten, dass er zum Beispiel irgendwann mal sagt, ich nehme den Termin jetzt nicht wahr. Oder ich nehme mir jetzt einen. Nein, das ist essentiell wichtig.
Weil das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dann machen wir einfach weniger.
Nee, es ist nicht das Arbeiten. Es geht mir ums Privatleben. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe auch meine dominante Rolle in der Arbeit. Das ist alles gut.
Wenn dir das Energie gibt, ganz genau.
Mir geht's darum, um alles, wo ich eben nicht arbeite. Also quasi dieses, kann ich dann diesen, wenn ich das mal beschreiben soll, wie sich das für mich anfühlt, dieses Gefühl, ich kann es gerade irgendwie sehr gut fühlen, obwohl es immer nur mal wieder auftaucht im Alltag. So, es ist so eine konstante Wachsamkeit, die nicht nur für mich gilt, sondern auch für die Menschen um mich herum, deren immer bereit zu sein, deren Probleme zu lösen, für sie einzustehen und quasi der Backbone zu sein, auch wenn die Person das gar nicht merkt. Also so, ich kämpfe quasi für die Menschen um mich rum und ich habe nicht viele.
Es zum Beispiel, das muss gebiept werden, der Name, aber da war es ja ganz extrem. Weil das haben wir,
stimmt,
wir haben ja voll oft diese
100% meine Ex-Partnerin.
Ja, okay.
Das ist jetzt eine Mini-Theorie. Mhm. Wir haben ja ganz oft darüber geredet, über das Thema, dass du gerne für Menschen was machen würdest, obwohl die es vielleicht auch gar nicht wollen oder so. Mhm. Das war damals der Hintergedanke, warum wir darüber geredet haben. Und
das ist das Beispiel, er zieht Menschen an, die von seiner Energie profitieren. Das war dann so eine Person, die hat von seiner Energie
und
profitiert.
Und wenn wir jetzt, 100%. Ist es eine Möglichkeit, wenn wir jetzt überlegen, weil zwischen uns funktioniert es ja ziemlich gut und wir verbringen ultra viel Zeit. Mhm. Könnte das auch daran liegen, dass ich nicht so viele Probleme habe, um die er sich kümmern muss? Weil ich habe nicht so viele private Probleme. Ja. Also da hast du bei mir zum Beispiel, ich glaube, es gibt Menschen, mit denen verbringst du ein Zwanzigstel der Zeit, mhm, über die denkst du aber mehr über deren Probleme nach als über meine.
Ich glaube 100%.
Damit sage ich nicht, dass du nicht über meine hast. Sobald irgendwas mit muss gebiebt werden ist, sagst du auch direkt, da musst du aufpassen oder jetzt mit.
Ja, ja. Weißt schon. 100%. Bei dir ist es jetzt auch nicht besonders ausgeprägt. Es gibt ja auch, wie gesagt, voll die Bereiche, wo ich mich auch in deine Hand fallen lassen kann. Zum Beispiel jetzt beim Reisen oder so. Oder es gibt sicher auch noch ein paar andere Sachen, da muss man halt mehr drüber nachdenken. Aber bei dir ist es jetzt nicht besonders intensiv. Und es geht auch nicht um dich per se, sondern es geht um, wo ist es nicht so? Weil es ist für mich okay, 80% der Zeit so zu sein. Das ist ja auch ein akzeptabler Wesenszug. Man muss ja nicht, ich sehe mich ja auch als männlich an. Ich bin ja auch der gerne gibt. So. Und auch zu großen Teilen, ne?
Wenn man selber noch keine großen Probleme, die einen wirklich auf tiefer Ebene erwischt haben, lösen musste, hört sich das jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch an. Mhm. Aber das Ding ist, diese Resilienz wirst du nur aufbauen, wenn du Schwierigkeiten in deinem Leben lösen musst und nicht, wenn sie dir ferngehalten werden. Und das ist im Endeffekt in jeder Beziehung, egal auf welcher Ebene, genau das Gleiche. Du bist nicht dafür verantwortlich, die Probleme deiner Partnerin zu lösen, auch nicht deines Kumpels. Und trotzdem kannst du für die da sein.
Boah, das Gespräch ist mir krass wichtig gerade. Wirklich. Also ich finde das echt heftig, muss ich sagen.
Weil so funktioniert langfristig stabile Partnerschaft. Es geht nicht darum, glücklich zu sein. Dieses Thema mit glücklich, es streben zwar alle nach glücklich sein, aber eigentlich trifft es zufrieden, finde ich, viel besser. Mhm. Ja, damit zufrieden zu sein, was man hat, also die Dankbarkeit dafür, aber trotzdem auch irgendwo in dieser Verantwortung zu bleiben, zu sagen, das gehört zu mir und das ist dein Thema.
Ja, mal schauen, wie gut ich das umgesetzt bekomme. Aber so gut wie meine Problemlösungsfähigkeit ist wahrscheinlich.
Außerdem hast du ja einen guten Sparring-Partner an deiner Seite, der, dem du dich austauschen kannst, wenn du das zum Thema machst, also zum Beispiel ansprichst.
Ja. Aber ich muss sagen, also das ist das Gute. Also wenn ich jetzt daran denke, es ist, du bist in keinster Form Teil, also so. Du bist kein Teil des Problems. Also es ist, ich fühle mich sehr wohl in der Freundschaft. Also es ist auch nicht, es ist mir nicht zu sehr so. Und klar, ich mache ein paar Sachen so für uns auch und so, die vielleicht ich selbst auch unangenehm finde und so, aber ich finde es echt recht gesund.
Schön. Ja. Wie ist dein Bild?
Von euch jetzt als Freund, ja, absolut. Also ich finde auch, ihr seid auf einer sehr, sehr gesunden Ebene unterwegs. Ihr seid aber trotzdem noch am Anfang eurer Freundschaft, auch wenn sie schon so lange steht. Aber eben gerade mit diesen Lebensereignissen, die es irgendwann mal noch geben wird, sei es jetzt eben, ob das jetzt aus der Partnerin nachher eine Frau wird oder vielleicht mal Familie dazukommt oder sich auch noch die Art, Business zu machen, ändern wird.
Mhm. Ja.
Es wird sicherlich noch Herausforderungen geben, aber ich denke, ihr habt da sehr gute Ansätze, das ohne Probleme zu wuppen. Mhm. Wichtig, denke ich, ist nur, und das ist völlig normal, wenn man euer Alter bedenkt, natürlich wollt ihr jetzt ein schnelles Leben und der schnelle Erfolg also einfach das Leben schnell zu leben. Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, das ist zumindest das, was ich häufig sehe, was ich auch selber schon erlebt habe, dass man eben an dieser Geschwindigkeit dann auch irgendwann entweder zerbrechen kann oder dann sich eben irgendwann mal überlegen muss, will ich das so weiterfahren? Reicht meine Puste noch für die nächsten Jahre? Weil auch das glaube ich gehört zu haben, dass dieser Hintergedanke im Business schnell durchzustarten auch war, so ja, dann kann ich in Anführungsstrichen früher aufhören zu arbeiten. Habe ich das richtig gehört?
Das ist der ganze Gedanke, oder?
Mhm. Deswegen arbeiten wir so hart.
Ja. Und
man darf davon in 3 Jahren. Nicht in 10, 20.
Richtig, richtig. Und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel und das werdet ihr sicher auch erreichen. Sich aber damit zu beschäftigen, was könnten danach kommen, ist auch eine wichtige Aufgabe, die ihr auf dem Weg vielleicht nicht vergessen solltet, weil ihr würdet in die gleiche Falle tappen wie jeder Leistungssportler, der nach seiner Karriere plötzlich nicht mehr weiß, mit sich was anzufangen, wenn vielleicht eben diese Erfolgsgeschwindigkeit nicht mehr da ist. Dann suche ich mir einen Ausgleich. Oh, verdammt, das habe ich aber in der Beziehung vielleicht auch nicht mehr dieses steile Upgrade, ja, wie mache ich es jetzt? Dann ist man nämlich sehr auf diesem Außen. Ich brauche die Bestätigung im Außen. Wie sieht es aber innen aus? Also nehmt euch innerlich auf diesem Prozessweg trotzdem mit.
Alter, das ist mir alles zu viel. Das ist mir alles zu viel. 100% sehe ich auch absolut so. Also ich lasse mich auch total in den Sprint, den wir gerade so machen, arbeitstechnisch fallen.
Ja.
Und aber so literally, das sagen wir auch, so dieses ganze Personal-Ding, so bin ich überhaupt so happy mit allem anderen oder bin ich so, wer bin ich überhaupt, bleibt bei mir full auf der Strecke. Full.
Ja, ich sehe auch ganz viel von dem, was wir gerade reden oder du sagst, bei dir.
Ja.
Also deutlich mehr bei dir als bei mir. Mhm. Auch was kommt danach und da so sehe ich viel mehr bei dir.
Ja.
Also man kann es nie sagen, wer
weil
weiß.
Du dir noch nicht Gedanken drüber gemacht hast oder doch, weil du sagst, ich habe da schon einen Plan.
Ich glaube, wenn ich jetzt das Ding verkaufen würde und ich hätte einen Haufen Geld, ich würde ein Jahr reisen, ich würde ein paar Skitouren mit Helikopter machen und man könnte jetzt sagen, okay, wird das nicht irgendwann langweilig? Das ist wahrscheinlich das, was die meisten sagen, aber das glaube ich nicht. Dann mache ich habe total Lust, irgendeine wohltätige Organisation zu machen. Ich finde das geil, wie schnell das geht und wie erfolgreich das ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich es brauche. Also ich habe auch überlegt, ich brauche einfach nur, im Gegenteil, ich brauche einen Wechsel, immer wieder. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ich in Australien war und mir ein Zimmer gezeigt habe, da war ich nicht unglücklicher als jetzt, obwohl ich jetzt mehr Geld habe. Und das ist bei jeder Phase in meinem Leben. Ich war immer gleich und das Einzige, was ich sehe, was immer passiert, ist, dass sich was ändert. Ich hatte die Schulzeit, bis ich 12 war, dann habe ich angefangen, mich für Partys und so zu interessieren. Dann war ich Party machen, bis ich 16, 17 war. Dann wollte ich einfach mal nichts machen, habe in meiner Abi-Phase nicht gelernt. Dann wollte ich nach ein Jahr reisen gehen, dann wollte ich alleine, dann wollte ich Backpacking machen. Dann wollte ich nicht studieren und es hat sich immer was geändert. Das ist das, was ich sehe. Deswegen habe ich da irgendwie nicht so Angst, weil dann in 2 Jahren wird mir das wahrscheinlich langweilig werden. Der Erfolg, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, dann wäre es auch gut. Und dann habe ich Lust, wieder ein Jahr zu reisen, weil ich echt denke, oh, ich war schon mal ein Jahr, aber da geht noch viel mehr, da habe ich viel verpasst. Jetzt bin ich ein offener, anderer Mensch. Jetzt mit Geld reisen ist auch nochmal was anderes. Und dann denke ich, oh, jetzt will ich aber mal was Gutes tun. Ich hätte total Lust, Mental Health für Männer oder so zu machen oder irgendein Brunnen in Afrika. Also ich glaube, man versteht, was ich meine. Und dann kommt Familie, das ist auch wieder ein großes Thema. Dann habe ich die Beziehung zu meiner hoffentlich Frau, Hochzeit. Also ich habe da, ich finde, es gibt so viel, worauf ich mich freue und was ich erleben könnte. Vielleicht sogar nochmal studieren. Ich hätte sogar Lust, 3 Jahre Jura zu studieren oder 4 oder 5.
Deswegen mache ich mir eher, buntes Pony.
Deswegen sehe ich viel mehr da bei Jeremy. Es kann natürlich auch sein, dass das alles Quatsch ist, was ich sage. Und ich dann in ein Loch falle in 3 Jahren.
Solange dich der Weg glaube, bisher erfüllt gesagt, hat, glaube ich das nicht.
Hat mich total erfüllt. Ich hatte noch nie eine Periode in meinem Leben, wo ich jetzt zurückblicke und denke, oh, nicht mal die Trennung. So, das war auch ein Teil, das gehörte dazu. Und auch wenn jemand gestorben ist oder so, ich hatte nie so Löcher oder irgendwas Schlimmes oder schlechte Perioden, seitdem ich denken kann. Früher habe ich den ganzen Tag Fußball gespielt. Dann habe ich den ganzen Tag gezockt, dann habe ich den ganzen Tag Party gemacht, dann war ich den ganzen Tag reisen, jetzt bin ich den ganzen Tag am Arbeiten und Geld verdienen. In 2, 3 Jahren bin ich den ganzen Tag am Rumreisen mit meiner Freundin auf Dates. Also es hört sich vielleicht so sehr positiv an, aber ich glaube, es ist es auch einfach. Ja. Was sagst du?
Ich würde sagen, du bist auf jeden Fall noch sehr, sehr, ich sag da mal liebevoll gern dazu, Sonnensegler.
Genau, ja? Aber mir ist es total wichtig, das so zu bewahren, weil manche sagen, das geht nicht oder das gibt's nicht oder so. Aber vielleicht gibt's das auch einfach.
Du machst dir deine eigene Wahrheit. Ja. Wenn jemand sagt, das gibt's nicht, dann, weil er vielleicht das nicht so oder sie nicht so empfunden hat, ja, weil genau. Er vielleicht schon viele harte Rückschläge erleben musste. Ich sehe, wenn du mir das so erzählst, einfach nur, dass du jemand bist, der seinen Kompass immer wieder neu ausrichtet. Und das ist sicherlich ein sehr, sehr positiver Skill, wenn man das kann. Ja? Weil da tun sich viele schwer mit. Die denken, sie gehen in eine Richtung und das halt die nächsten 30 Jahre. Und wenn dann ein Stolperstein kommt, der sie vielleicht ein bisschen nach rechts oder links abdriften lässt, dann ist das für die ganz schlimm.
Ja.
Ja? Du bist natürlich auch sehr mit der Lupe jetzt erstmal noch auf dich. Und wenn da mehr dazukommt, kann es auch sein, dass das vielleicht mal kippen könnte, weil du dich auch verändern wirst. Ja, du wirst vielleicht auch sagen, okay, vielleicht wird das nicht mehr so leicht zu switchen sein, weil du vielleicht irgendwo einen Schwerpunkt entwickelst.
Aber das ist ja, ja? dann auch nicht schlimm. Oder?
Und das ist ja nicht schlimm. Das wird abhängig davon sein, wie gut du dich auf die neue Situation einlassen kannst. Was ich aber sehe, ist, dass du ihm unglaublich viel geben kannst. Und da hast du deine Antwort. Ja? Also wie finde ich jemanden, der mir viel geben kann? Du kannst von ihm, wenn du es zulassen kannst, eigentlich noch viel mehr rausziehen von seiner Lebensart sozusagen, seine Ressourcen zu schonen.
Aber das haben wir auch schon gemerkt.
Da, 100%, ja. Das ist, was ich auch immer sage. So, das ist das, was ich so vielleicht ist gar nicht das, was am besten an dir ist generell, sondern das, was ich am meisten wertzuschätzen weiß, so sein Bauchgefühl. Also dieses, er läuft einfach nur seinem Bauchgefühl hinterher und es funktioniert für ihn. Das ist das, was ich immer so sehr respektiert habe, weil bei mir ist immer Kopfentscheidung gewesen. Alles ist Kopfentscheidung. Und bei ihm ist immer, fühlt sich gerade gut an, mache ich. Und das finde ich so respektabel.
Das ist intuitiv, das ist super gut. Das ist super gut. Also intuitiv zu reagieren heißt, du bist mit deinem Inneren gut verbunden, mit deinen Emotionen. Also so viel zum Thema, ich habe keine Emotionen oder ich habe keinen Zugang zu meinen Emotionen.
Genau, das meine ich.
Völliger Bullshit. Du hast eine sehr gute Anbindung an deine Emotionen, weil du dir zuhörst. Nicht, weil du, die Gefühle sind ja immer da, ob du die jetzt wahrnehmen möchtest oder nicht. Ja. Nur viele schneiden sich ganz bewusst ab, weil sie denken, wenn ich nach meinen Emotionen oder irrational entscheide oder handle, das ist schlecht. Und deswegen denken viele, eine gute Entscheidung ist nur, wenn sie aus dem Kopf kommt. Ist aber Quatsch.
Es fällt mir total schwierig. Ich würde das gerne mal erleben, weil es fällt mir so schwierig, das nachzuvollziehen.
Was, wenn man so im Ratio ist?
Ja, wie man quasi ein Gefühl haben kann, wie etwas, ein Gefühl und dann nicht drauf zu hören.
Ich sag dir ein Beispiel. Am Wochenende. Ich hatte voll Lust mehr.
Ich weiß die Beispiele und so.
Am Wochenende hatte ich Bock auszugehen und mir fett einen reinzutrinken. Und dann gibt es zum Beispiel den Gedanken, ich will nicht so viel Alkohol trinken, weil ich will mit 50 ja auch noch gesund sein. Und dann mache ich es nicht.
Das ist aber was anderes. Was war das Motiv, rauszugehen und dir einen anzusaufen?
Wir haben 1 Million Euro auf dem Konto gehabt. Ne?
Aber das mag ich mir gar nicht anzumaßen, was der Grund war. Ich hatte einfach nur das Gefühl, ich würde gerne.
Das Ding ist, es gibt manchmal Motive, also Muster, warum man reagiert. Und die sind meistens, das ist wie eine Art Festplatte, auf die dein Kopf zugreift. Ja? Du hast gewisse Muster abgespeichert, Verhaltensweisen von Kindheit auf an. Zum Beispiel, welche Art von Erfolg feiern, habe ich für mich etabliert. Mhm. Und bei dir kommt jetzt langsam dieses Ding, ich merke aber, ich muss mit mir haushalten und das ist jetzt nicht dafür zuträglich. Das ist einfach etwas, du gehst achtsamer mit dir um. Das ist nicht was, ich höre nicht auf meinen Bauch, sondern das ist mehr so dieses Ding, du erkennst immer mehr, dass dein Erfolg und dein, ob du dich zufrieden fühlst, davon abhängig ist, wie deine Physiologie ist. Also wie gut kümmere ich mich um meinen Körper?
Ja.
Gut, da und er macht das ja in dem Sinne schon, weil er einfach sagt, okay, ich richte mich wie so ein Kompass aus, was mir gut tut. Ich reise eben oder ich mache Sport oder was auch immer.
Genau.
Und jetzt, der zwiebelt sich vielleicht auch mal ein hinter die Binde. Ja?
Vor zwei Wochen hatte ich dann das Gefühl, boah, jetzt habe ich echt viel getrunken, jetzt trinke ich mal nichts mehr. Und seitdem war ich jeden Tag
Du verbietest Sport es dir? Mhm. Ja, für dich ist es ein, ich, für mich ist es ein, emotional gesehen ist es für dich ein Verzicht gewesen,
ja.
Aber eigentlich ist es ein Gewinn. Nur erkennen musst du selber, ja, wie du es belegt hast, das Verhalten.
Aber zum Beispiel, ich treffe schon viele Kopfentscheidungen. Zum Beispiel das ganze Business ist jetzt gerade mal eine Kopfentscheidung. Also ich habe erkannt, okay, wie kann ich möglichst wenig arbeiten in meinem Leben?
Mhm. Ja.
Weil arbeiten mag ich nicht. Mhm. Okay. Wie kann man denn exponentiell gut Geld verdienen? Selbstständigkeit. Okay, ich wollte selbstständig werden, seitdem ich 16 bin, 15 bin, keine Ahnung. Und dann Selbstständigkeit, wie kann ich das möglichst schnell hebeln? Okay, und dann Tech-Bereich, bla bla bla. Also quasi das alles, dieses, ich knechte mich ja tot. Ich arbeite ja morgens bis nachts. Ich mache, wenn es meinem Körper nicht gut geht, dann ist das ein gutes Zeichen für mich. Weil ich, Alter, ich habe es mir jetzt richtig gegeben. Und das mache ich, weil die Kopfentscheidung ist, wenn ich es jetzt geschafft habe, in 2 Jahren dumm reich zu sein und nichts mehr machen zu müssen, habe ich quasi mit dieser Kopfentscheidung erzeugt, dass ich nicht mehr arbeiten muss.
Das heißt, du weißt, okay, durchziehen, auch über meine Grenzen gehen, sichert mir. Das ist das Thema Sicherheit. Ne? Du möchtest auf Sicherheit gehen. Je schneller, desto besser. Es ist weniger die Entscheidung, nicht hart, sondern smart zu arbeiten, sondern du möchtest dein Ziel möglichst schnell erreichen, damit du dich danach... das ist wie im Vergleich, wie wenn jemand sagt, okay, ich arbeite jetzt so lange, damit ich, oder ich spare jetzt, damit ich mir in der Rente was gönnen kann. Das ist sozusagen der gleiche Gedankenansatz. Ja? Mhm. Das heißt, du gibst jetzt Gas, obwohl du weißt, es geht eigentlich über meine Grenzen. Ich höre nicht auf meinen Bauch, damit ich dann irgendwann eigentlich das machen kann, was mir eigentlich entspricht, nämlich einen Gang rauszunehmen. Du versuchst dich einfach nur selber zu überholen. Du kannst nicht akzeptieren, dass du es vielleicht einfach einen Gang langsamer bräuchtest. Du wärst noch genauso erfolgreich.
Nee. Aber
aber findest du nicht, dass jetzt so, vor allem seit wir die Mädels kennengelernt haben, also klar arbeiten wir viel und du auch vor allem, aber wir waren jetzt in Amsterdam 2-3 Tage, haben da gar nicht gearbeitet. Also wir gehen jetzt nach Hamburg,
Es ist halt,
Ist ja schon deutlich besser. Also wir haben ja schon.
Es ist besser, 100%. Letztes Jahr haben wir einen Sprint gemacht.
Ja, letztes Jahr war halt.
Da haben wir gesagt, ich mache das jetzt 2-3 Monate und wenn ich dann dieses Tempo nicht mehr loswerde, weil ich irgendwie süchtig danach bin, gehe ich daran zugrunde und zwar direkt. Mhm. Also so, wir hatten wirklich so ein Tempo, keine Freundin, nichts. Leerer Raum, Matratze, morgens aufgestanden, ans Handy, gearbeitet.
Krass.
Schlafen gegangen, weißt du? Mhm. Also es ist auch nicht, Leute können... Ich glaube, es ist schwer nachzuvollziehen, wie man überhaupt so ein Tempo haben kann, wie wir haben können. Wir haben vor 2 Jahren mit der Selbstständigkeit angefangen. Jetzt haben wir, die Bewertung von unserem Unternehmen ist 2-stelliger Millionenbereich. Also es ist schon, wir sind 21 Jahre alt. Wie viel Zeit hat man, um so erfolgreich zu sein? Und dieser, ich glaube, ich finde es ganz schwer zu bewerten, warum ich so sprinten will. Oder eigentlich auch du, weil du bist auch krass, was das angeht. Ich würde sagen, ich bin so eine Nuance extremer noch bei der Sache, aber du auch. Ich weiß auch nicht, warum das bei dir so extrem ist, weil das kann doch nicht dein Bauchgefühl sein, dass du so viel arbeiten willst.
Na, da steckt ein Motiv dahinter, aber das kann man sich ja mal fragen. Das ist jetzt nichts, was der Kopf einem beantworten kann, sondern das ist etwas, was der Antrieb, der da dahinter steht, kann verschiedene Impulse ausgelöst haben. Bei dir könnte es jetzt zum Beispiel der Impuls Sicherheit sein, ja? Mhm. Dass du einfach sagst, okay, ich kläre das jetzt in den ersten Jahren, wo ich die Kraft dazu habe, und dann kann ich mich ausruhen, weil ich diese Sicherheit brauche, um mich fallen lassen zu können zum Beispiel. Ja? Und du sagst vielleicht, hey, ich mache das Tempo einfach, weil ich Bock auf Tempo habe. Weil ich genau weiß, morgen gefällt mir das und morgen vielleicht das, und deswegen...
Dieses immer mehr, es wird ja alles so schnell langweilig,
richtig,
für mich. So,
genau,
am Anfang,
weil er braucht immer dieses Entertainment.
Gefreut hab, und dann, sobald der Deal einmal da war, habe ich mich über denselben Deal nicht mehr gefreut. Mhm, vielleicht ist es das, aber ich kann es mir ja auch nicht ganz erklären. Also ich finde, es macht nicht so Sinn, weil ich war schon immer so, ja, ich gehe jetzt 10 Jahre nach meinem Abi in eine Hütte am Strand oder so. Aber ich...
Ich meine, es ist ja immer dieses, ich finde, genau. Es steht und fällt mit der Energie dahinter. Also wenn man für etwas brennt, kann man unglaublich Energieressourcen mobilisieren. Also wenn wir selber eine Emotion dahinter packen. Ja? Nicht, weil jemand sagt, okay, du hast jetzt die Chance, so und so 4 Millionen damit zu machen, sondern wenn er sagt, das, was wir machen oder was wir bewegen können, das finden wir geil. Hm. Das ist im Endeffekt die gleiche Energie, die... steht, wenn ich jemanden neu kennenlerne und verliebt bin. Mhm. Ja, da bist du völlig irrational in deinen Entscheidungen, weil du nach deinem Bauch gehst. Und du verfolgst das Ziel, denjenigen zum Beispiel näher kennenzulernen oder vielleicht an dich zu binden, mit dem durchs Leben zu gehen, whatever, irgendwie in die Richtung. Mhm. Und warum flacht das nach einer gewissen Zeit ab? Weil dann einfach dieses, ich richte mich nur auf mein Bauchgefühl, vom Kopf überdeckelt wird. Wir brauchen immer dieses Logische auf dem Hintergrund, was eigentlich Quatsch ist. Wenn wir unsere Intuition vertrauen können, dann kann man das so fließen lassen. Aber oftmals kommt halt der Kopf dazwischen.
Ja. Ich glaube, der Hauptgrund aktuell ist, das ist jetzt so ein Ding, was Leute mal sagen, aber finanzielle Freiheit, Geld, das Gefühl, es ist echt realistisch. Ich war damals in Sydney, ich habe gesagt, boah, damals war es noch meine Freundin, hier heiraten wir im Opernhaus. Wie krass wäre das? Und jetzt, wenn ich noch ein bisschen so weitermache, kann ich es machen. Dann kann ich im Opernhaus in Sydney heiraten. Dann kann ich nach unserer Hochzeit mit einem Boot oder einer Yacht durch Sydney fahren an den Strand. Dann kann ich mir eine geile Ferienwohnung in Sydney kaufen und eine schöne Wohnung hier in Köln mit einer riesen Dachterrasse und einem Jacuzzi. Ich glaube, ich bin mir sicher, das ist der Hauptgrund. Das ist so, ich habe gemerkt, am Anfang war es vielleicht einfach, ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Ich hasse studieren und so. Dann haben wir angefangen und dann bin ich einfach dran geblieben. Das ist vielleicht das größte Rätsel, warum ich damals dran geblieben bin. Vielleicht, weil ich so nicht studieren wollte. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, Alter, das ist echt realistisch, dieses Zeug. So, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich mal ein Jahr in L.A. leben kann und das, was ich gerade alles gesagt habe. Ich bin mir sogar gerade recht sicher, dass das der Grund ist.
Ich glaube, wo du es jetzt ausgesprochen hast, ist es bei mir schon auch so. Ich sehe aber 100% diesen Aspekt der Sicherheit. Und ich glaube, was einem das Leben, das man hat, wenn man Geld hat, wurde so glorifiziert in meinem ganzen Leben. Also ich habe viel Rap gehört und so. Ich glaube, Geld wurde so zum Mittelpunkt meines Lebens gemacht, dass ich gar keine Wahl hatte, als es als höchstes Gut anzusehen. Höher als meine eigene, meine körperliche Gesundheit, höher als meine psychische Gesundheit. Und nichts quasi rechtfertigt es für mich, nicht, wenn ich die Kraft dazu habe, so hart zu arbeiten, bis ich irgendwann an dem Punkt bin, dass ich nicht mehr über das Thema Geld nachdenken muss. Weil alles, die Position, die Geld in meinem Leben eingenommen hat vorher, quasi so bedrohlich war für mich, dass ich muss das verbannen, indem ich habe keine andere Wahl, als durch dieses Feuer zu laufen, um es zu bezwingen.
Das ist dein Antrieb, ja.
Aber ich finde, für die Zuschauer kann man schon dazu sagen, dass, ich würde sagen, seitdem du mich kennengelernt hast und vor allem auch Livia, es sich schon deutlich geändert hat. Also es gab mal einen Jeremy, der war noch viel extremer.
Ja.
Es gab einen Jeremy, der hat gesagt, ich muss Top 10 werden. wirklich Multimilliardär. Dann also kam,
top 10 reichste Menschen.
Genau, dann kam wirklich der Schritt, da war es right. Okay. Mhm. Es ist nicht mehr Milliardär. Und es geht, also ich würde schon sagen, es gibt eine klare Veränderung.
Ja, das stimmt.
So, es gibt wirklich so, ich will auch meine Freizeit, ich will mit Livia, vor allem Livia war, glaube ich, echt gut,
ja.
Mit Livia Zeit verbringen. So, das ist was ich nie hingekriegt habe. Ich habe ihn nie dazu gekriegt, einfach mal mit mir feiern zu gehen. Ich liebe es, feiern zu gehen, ich liebe es. Plötzlich einen Trip nach Prag zu machen, das war schon immer ein Krampf. So, wenn ich Geburtstag hatte vielleicht mal oder wenn
100%.
Er Geburtstag hatte oder wenn wir, ja, da hört es eigentlich schon auf.
Aber
und durch Livia und Romina kam das jetzt, das ist echt, hey, wir waren vor 2 Tagen feiern.
Aber ich glaube, es könnte ein Trugschluss sein. Ich glaube, Livia und Romina spielen eine Rolle fürs Privatleben, weil mir das Privatleben verhältnismäßig mehr Spaß macht. Aber ich glaube, es ist, dass wir parallel immer näher an unser Ziel kamen, dass Geld keine Rolle mehr für mich spielt. Weil die Motivation, wenn das jetzt wirklich meine Motivation wäre, sind wir ja immer näher daran, dass ich mir keine Gedanken mehr um Geld machen muss. Und umso mehr ich checke, dass ich gar nicht, mir ging es nie darum, vielleicht der reichste Arsch der Welt zu sein, sondern vielleicht ging es mir darum, dass der reichste Arsch der Welt sich am wenigsten Gedanken darüber machen müsste, theoretisch, quasi, was Geld für ihn für eine Rolle spielt.
Ja, du kannst einen Topf auf jeden Fall für dich zumachen. Und? Ja, also du hast sozusagen einen Topf, der dir Energie zieht, abgeschlossen. Du bist sozusagen im übertragenen Sinne über die Verliebtheitsphase eures Business hinaus.
Genau, weil ich habe auch das Gefühl, dass der Topf sich schließt, weil ich habe immer mehr Lust, so eigeninvestierte Dinge zu tun. Und das hat nicht zwingend was mit Livia oder mit dir zu tun. Also ich habe Lust, in absehbarer Zeit wieder Sport zu machen, Basketball spielen zu gehen.
Wenn, etwas für dich zu machen.
Wenn du jetzt damals alles allein gegründet hättest und keine Livia oder Frau kennengelernt hättest und du wärst jetzt an demselben Punkt, glaubst du, das wäre genauso?
Das ist ja das, was ich eigentlich gerade anführe. Ja. Das ist das, was ich eigentlich gerade anführe und ich habe noch nicht genau dem auf den Zahlen gefühlt, aber ich würde sagen, ja.
Krass.
Ich würde sagen, ja. Und ich,
das hätte
ich
nicht gedacht.
Das werden wir sehen, wenn wir irgendwann mal richtig auscashen. Kann ja sein, dass wir in 2-3 Jahren einen Exit machen. Und wenn ich dann richtig Geld auf dem Tisch habe, dann schauen wir mal, wie ich mich dann verhalte. Ja. Weil ich habe ja dann eigentlich gezwungenermaßen, wenn das wirklich meine Motivation wäre, keine andere Wahl als, ich mache jetzt, worauf ich richtig Bock habe. Und das Schöne ist, er hat vielleicht einen Lifeplan, das brauche ich gar nicht. Für mich ist es völlig klar, was ich brauche. Basketball spielen, Musik machen, weihnachtliche Dates in Pyjamas. Das reicht alles schon. Das macht mich schon glücklich. Ich weiß es. Und das ist auch, was ich letztens schon mal zu dir gesagt hatte. Immer mehr bedeuten mir kleine Dinge wieder etwas. Ich hatte mal das Problem, mir war es scheißegal, ob ich lecker gegessen habe.
Boah, das war so schlimm. Wir hatten so ein kleines Beispiel dafür. Das war extrem. Bolognese von meiner Mutter gekocht. Ultra lecker, mit Nudeln. Richtig lecker im Kühlschrank. Und ihm ist es so egal, wie es schmeckt. Er nimmt sich nicht die 2 Minuten, das in der Mikrowelle warm zu machen.
Wollte ich jetzt gerade sagen, wahrscheinlich kalt gegessen, oder?
Er isst es kalt, weil es ihm egal ist. Und das war für mich psychopathisch. Also eine Bolognese ist leckerer, deutlich leckerer, warm. So richtig so bitzelt.
Aber da geht's, weißt du, da geht's ja gar nicht ums Essen, sondern da geht's um genau wieder das gleiche Prinzip. Es geht um die Emotion dahinter. Du verbindest mit der Bolognese von deiner Mama
genau,
eine Emotion.
Genau, das war so, nur zur Veranschaulichung genau. Quasi, wie extrem das war.
Und er hat einfach, sag mal, für ihn war dieses Essen, dieses Nicht-mehr-Schätzen, was ich mal vorhin erwähnt habe, dieses sich selber nicht spüren.
Ja.
Ja. Und dieses, wenn du sagst, ich kann jetzt wieder kleinere Dinge mehr schätzen, bedeutet das, du hast für dich einfach schon angefangen, Gas rauszunehmen, weil du gemerkt hast, das ist das, was du brauchst. Du musst in die Richtung gehen. Also insofern hast du auch nach deinem Gefühl gehandelt. Ja. Weil wenn er allein ein Business aufgezogen hätte, hätte er es mit Sicherheit auch geschafft. Er wäre auch erfolgreich gewesen, aber er wäre, denke ich, viel früher in die Knie gegangen.
Macht also, ja Sinn, doppelt so viel Arbeit.
Ja, ja gut, manche würden einfach sagen, okay, dann höre ich halt auf, bevor ich mein Ziel erreicht habe.
Ach so, ja.
Und ich glaube, da liegt der Unterschied drin. Die Menschen, die wir in unser Leben lassen oder auch in unser Leben holen, unterbewusst, haben irgendwo eine Rolle in unserem Leben. Manchmal ist es eine Lektion, manchmal ist jemand eben, erfüllt er eine Aufgabe für uns. Und selbst wenn du jetzt sozusagen für ihn die Aufgabe erfüllst, ihn daran zu erinnern, mehr nach sich und nach seiner Freude zu gucken. Ja, und diesen Aspekt, ich kann mein Leben feiern, weil ich echt erfolgreich bin, und das auch mal zu genießen wieder. Also wenn dir jemand sagt, hey, du bist erfolgreich, dann würde man sagen, ja, danke. Und jetzt? Es muss intrinsisch, muss irgendwie was in dir auslösen, damit du den Erfolg auch wirklich spüren kannst. Und da ist es scheißegal, ob da nachher 1 Million oder 10 Millionen oder vielleicht nur 50.000 stehen. Ja, für manche sind 50.000 schon so, wow. Ja, also das ist, es geht um die Energie dahinter und gar nicht um, wie groß die Zahl nachher wirklich ist, sondern nur, welche Bedeutung du ihr beimisst. Und so ist es mit jedem Menschen in deinem Leben auch. Welche Bedeutung misst du ihm oder ihr bei?
Ja.
Und wenn es Reibungspunkte gibt, wenn man sehr eng miteinander verwoben ist, dann reicht es manchmal einfach zu sagen, lass uns mal darüber sprechen, wie du das siehst. Weil, sag mal, eine gut funktionierende Beziehung zu führen, egal ob es eine Freundschaft oder eine romantische Beziehung ist, heißt ja nicht, ich muss in jedem Punkt übereinstimmen, sondern es geht darum, kann ich den anderen trotzdem so sein lassen, wie er ist. Vielleicht auch, wenn er eine andere Überzeugung oder Meinung oder Einstellung oder Lebensart hat, ja, wie die Unterhose auf dem Bad. Ja, du kannst es ihm 75 Mal sagen, aber letztlich akzeptierst du es, wenn du nicht sagst, entweder ist die Hose weg in Zukunft oder du suchst dir eine eigene Bude. Ja?
Mhm. Bitte nicht.
Ja, also insofern, weil wir ja auch immer wieder so ein bisschen auf die Schiene zurückkommen wollen, wann fängt eine gut funktionierende, miteinander verwobene Beziehung an, vielleicht auch einen toxischen Drall zu kriegen. Einen toxischen Drall gibt es eigentlich immer nur dann, wenn man den anderen nicht mehr sein lassen kann, wie er ist. Und dann entweder versucht sich der andere dann anzupassen, bis er sich verbiegen muss. Immer wenn man sich verbiegen muss, geht es irgendwann an die Substanz und dann,
ja, das glaube ich auch,
fängt es an, ungesund zu werden.
Ich glaube aber, das, klar, manchmal spürt man es auch nicht und so zerbricht es dann, aber ich glaube, das spürt man schon, wenn man es zulässt.
Wenn man ehrlich ist. Also nicht nur zulassen, sondern auch, wenn man ehrlich ist.
Sein kann, wie man quasi ist. Ja. Oder gelassen.
Die meisten Paare werden ehrlich, wenn sie sich getrennt haben. Und wenn sie dann nur mal die Chance wahrnehmen, ein klärendes Gespräch zu führen, also habe ich ganz häufig, wenn Paare, also häufig kommen sie ja eigentlich nur einzeln, ja, um das entweder zu verarbeiten oder sich zu fragen, warum, wieso, weshalb. Wenn aber sich ein Paar entschließt zu sagen, hey, wir haben uns getrennt, wir haben ein Problem oder wir haben vielleicht, wir sind auch verwoben durch Kinder oder so, wie können wir jetzt da weitergehen, fangen die meist erst dann an, wirklich ehrlich zueinander zu sein. Das ist eigentlich total bitter, weil es hätte vorher so viele Ansätze gegeben, das schon zu klären.
Ja,
ja, und deswegen würde ich sagen, also alle 5 Monate ist definitiv zu wenig, wenn man euer Level oder euer Niveau von Beziehung betrachtet. Ja.
Ich habe nicht so wenig gearbeitet.
Wie wäre es, wenn ihr einfach sagt, hey, wir versuchen es einmal in der Woche hinzukriegen, einfach einmal mal ein cooles Gespräch miteinander zu führen. Definitiv.
Ein Weekly.
ja, absolut.
Sure fix.
Ihm würde es auf jeden Fall gut tun. Dir auch. So ist nicht, aber.
Ja.
Ja.
Okay. Ja, okay, krass. Also ich werde viel über dieses Gespräch nachdenken. Die Ergebnisse unserer Gespräche, die wir jetzt führen werden, gleich, Hannes und ich privat, die werden wir euch nächste Woche präsentieren. Ich fand es auf jeden Fall super, super spannend, mal so ein Deep Dive zu machen. Und ich sag ehrlich, ich bin immer mehr überzeugt davon, dass dein Job sehr, sehr wichtig ist für diese Gesellschaft. Ich glaube auch, viele, viele Menschen tragen riesige Pakete mit sich rum. Und ich dachte nicht mal, dass ich überhaupt irgendwas habe, worüber wir hier reden können. Also auf Ernst, als wir über diese Podcast-Folge nachgedacht haben, haben wir so überlegt, gibt es überhaupt irgendwas? Und jetzt habe ich gerade das Gefühl, wir könnten jetzt noch 2 Stunden weiterreden. Deswegen Leute, Sprechen und Kommunikation ist in jeder Beziehung der Key, aber auch mit sich selbst sprechen oder mit sich selbst im Reinen sein ist ultra wichtig. Und das merkt ihr besonders. Entweder ihr merkt es spät oder ihr merkt es, wenn ihr in einer extremen Situation seid. Ich bin gerade in einer extremen Situation. Ja, vielen Dank.
Danke euch.
Vielen Dank. Adoptivbrüder ist ein Podcast von Das Ding vom SWR. In der Redaktion sind Timo Klump und Vina Nünging. Der Schnitt ist von Marco Artmann, das Sounddesign von Benjamin Hien und Santiago Jaramillo und das Cover von Julia Kaiser. Auf Wiedersehen.